Wenn ihr könnt, schlagt bitte mit mir auf Markus, das Markus-Evangelium, Kapitel 4. Markus-Evangelium, Kapitel 4, ist die Seite 1038 in den schwarzen Bibeln. Markus, Kapitel 4. Ich lese die Verse 35 bis 41. In Gottes heiligem, unfehlbaren Wort steht geschrieben: Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Markus beschreibt hier das Ende der Predigt am See. Das ganze vierte Kapitel des Markus-Evangeliums war geprägt davon, dass die Volksmenge da saß, Jesus in einem Boot, denn an Land konnte er nicht mehr predigen. Er saß im Boot und sprach zu der Volksmenge in verschiedenen Gleichnissen. Und Markus berichtet uns nun vom Ende dieses Tages. Und am Ende dieses Tages schwankt die Aufmerksamkeit weg von der Volksmenge, weg von der Lehre, weg von der Predigt, hin zu seinen Jüngern, in ein kleines Boot. Es ist interessant, dass diese ganze Geschichte stark aus der Sicht der Jünger geschrieben ist, dass sie die Volksmenge entließen und dann nahmen sie ihn mit und dann gingen sie zu ihm. Es ist eine Geschichte aus Sicht von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und es ist eine Geschichte, die zeigt, was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu stehen, in den Stürmen des Lebens. Und meine Predigt soll versuchen, diese Stürme des Lebens, diese Furcht, die Jünger Jesu befällt, in drei Punkten zusammenzufassen. Und mein erster Punkt heißt: Ein Leben mit Jesus, das heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Ein Leben mit Jesus heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Erinnert ihr euch noch, als Jesus zum ersten Mal seine Jünger berief? Er rief ihnen zu in Markus 1, Vers 17: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Tja, die werden sich gedacht haben: Was sind Menschenfischer? Wir fischen Fische. Was sind Menschenfischer? Was braucht man da für Netze? Was muss man da machen? Wo ist die Job Description? Ich bezweifle, dass ihnen wirklich klar war, was das hieß: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Fische fischen, das kannten sie. Menschenfischen? Überlegt mal, was das für ein neues Leben für diese Jünger war. Früher flickten sie Netze, warfen sie aus, zogen Fische an Land. Jetzt waren sie in Streitgespräche mit Pharisäern, mit religiösen Experten über Sabbatfragen und Fastenfragen verstrickt. Sie wehrten hinzudrängende Menschenmassen ab. Sie organisierten Jesus Boote, in denen er predigen konnte. Tja, früher das Leben war einfach gewesen. Das kannten sie, schon von Vater auf den Vater weitergegeben. Netz raus, Fisch rein, hau ruck. Aber nun, eben hatte es Jesus am Strand vom See Galiläa gelehrt. Der Predigtdienst Jesu ist ein Aussehen von Samen und vielleicht ein mühsamer. Viel davon fällt auf steinigen, dornenverseuchten oder festgetrampelten Boden, bleibt fruchtlos und vergeht. Und mit solchen Menschen hatten die Jünger viel zu tun. trafen sie ständig. Selbst die Familie Jesu glaubte nicht, selbst die religiösen Experten, die Pharisäer glaubten nicht. Sie mögen sich manchmal gedacht haben, wie einfach war es damals noch, einfach Fische zu fangen. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Tja, am selben Abend kommt ein neuer Befehl von Jesus. Jesus sagt, Aufbruch, los geht's. Sie werden sich gedacht haben, was, so plötzlich? Der ganze Tag hindurch haben wir jetzt gepredigt, es ist Abend, der See ist groß, über den ganzen See hinüber von den kleinen Dörfern, wo sie jetzt sind, Kapernaum in der Nähe, über den ganzen See hinüber ans jenseitige Ufer. Die größeren Fischerboote hatten zwar ein Segel, aber eben auch immer 4 Ruderplätze. Das hieß für die Jünger ganz klar, ran an die Riemen. Und zwar Nachtschicht. Ja? Wenn wir nachts raus auf den See gehen, denn nachts war es auf dem See Genezareth sehr gefährlich. Es gab die berüchtigten Scharkias. Das sind berüchtigte Sturmböen, die diesen See befallen. Warum gibt es die dort? Der See Genezareth liegt wie ein Bassin, wie ein, wenn ihr euch eine Wanne vorstellt, ja, mit hohen Wänden, wenn die nicht ganz voll gemacht ist, wie so ein tiefgelegter See zwischen Felsklüften und Bergen. Und tagsüber scheint die Sonne und erhitzt die Luft über dem See. Aber nachts, wenn die Sonne nicht mehr scheint, entflüchtet diese warme Luft nach oben in die kühle Atmosphäre und durch die Felsenklüfte an den Seiten strömt kalte Luft nach und die entwickelt solche Geschwindigkeiten, dass die sogenannten Scharkias berühmte, berüchtigte Stürme waren, die nachts auftraten auf diesem See. Tja, und dabei mögen sich die Jünger gefragt haben, was ist schon auf der anderen Seite, wo wir hinwollen? All diese Gefahr, nachts jetzt loszuziehen, was ist auf der anderen Seeseite? Da ist dieser Landstrich Perea, eine wilde, wüste, unbehauste Gegend. Da gibt es keine sanften Strände wie hier, da kann man nicht am Strand predigen wie hier, da wird es nicht klappen mit dem Boot als Predigtplattform. Dort wohnen Heiden und durchmischtes Volk, wie zum Beispiel diese Gadarener, von denen wir in Kapitel 5 lesen. Die Gadarener, das sind so beeinflusst von den Heiden, die halten sich Schweineherden und essen die Schweine. Was wollen wir dort? Da gibt es nicht viel Volk, das uns zuhören wird. Dort leben wilde Menschen. Also ihr seht, dieser Auftrag war nicht einfach. Der war gefährlich wegen diesen Stürmen. Er kam plötzlich und was Jesus vorhatte, war auch unklar. Wie einfach war das Fischerleben gewesen, mögen sich die Jünger gedacht haben. Doch ein Leben mit Jesus heißt eben nicht ein Leben ohne Probleme. Wer Fische fängt, kann im seichten Strandgewässer bleiben, aber wer Menschen fangen will, muss hinaus auf die wilde See. Das ist das Leben eines Menschenfischers. Der Unterschied zwischen einem Leben mit Jesus und einem Leben ohne ihn ist der Unterschied zwischen einem Badewannenkapitän und einem Seenotrettungskreuzer. Ein Leben mit Jesus heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Doch die Jünger gehorchten dem Auftrag. Und in Vers 36 lesen wir, und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Was es mit diesen kleinen Schiffen auf sich hatte, das wissen wir nicht so richtig. Verschiedene Ausleger haben verschiedene Theorien darüber. Was klar scheint, ist, dass dieses Detail, das alle anderen Evangelien nicht haben, ein Detail eines Augenzeugenberichtes ist. Das Markus-Evangelium ist ja nicht von Markus geschrieben, der war ja nicht dabei, sondern viele vermuten, dass es eigentlich das Petrus-Evangelium ist, dass der Apostel Petrus durch Markus oder Markus den Apostel Petrus als Primärquelle hatte. Und diese Geschichte zeigt uns, dass das ganz wahrscheinlich war, denn sie enthält viele Details, die die anderen Evangelien gar nicht haben, zum Beispiel mit diesen vielen kleinen Schiffen. Interessanter Fakt Nummer 2. Alle anderen Evangelien, die von dieser Sturmstillung berichten, haben diese krasseste aller Passagen, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihm vorwerfen, kümmert es dich nicht. Alle anderen Evangelien haben diesen Satz abgemildert, als Frage oder als Sorge. Aber Markus hat irgendjemanden interviewt, irgendeine Quelle gehabt, die wirklich sicherstellen wollte, dass die Verzweiflung und der Unglaube der Jünger durchkam und aufgeschrieben wurde. Also wahrscheinlich Petrus. Also nachdem sie das alles gemacht hatten, fahren sie los und dann kommt in Vers 37 der Sturm. Es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Ja, und ihr wisst, die Jünger, das waren ja, viele von denen waren erfahrene Fischer. Die kannten steife Brisen und die wussten auch, was ein Schakia war, ein todbringender Sturm. Und nun hatte die Nachfolge Jesu sie mitten in diesen Sturm geführt. Ein Fischefischer wäre das nicht passiert. Er wäre schnell wieder am Ufer gewesen. Doch sie hatten Jesu Befehl gehorcht. Und nun, was war der Lohn? Der Sturm rüttelt das Schiff, Wellen schlagen den Jüngern ins Gesicht. Und das Boot beginnt zu sinken. Warum? Jesus ist doch an Bord. Gott selbst ist mit ihnen im Boot. Sie leben ein Leben mit Jesus, für Jesus, haben alles für ihn verlassen. Warum lässt Gott diese Not zu? Warum diese Furcht und Angst? Ein Leben mit Jesus heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Das ist der erste Punkt dieser Predigt. Und das wird auch ein Punkt gewesen sein, den die Leute verstanden haben, die Markus im Blick hat, für die er eigentlich dieses Evangelium geschrieben hat. Markus schrieb das Evangelium für Christen so um 60, 70 nach Christus, vor allem Heidenchristen, die ganz stark Verfolgung erlitten, für die es bedeutete, ich werde Christ heißt, ich leide. Wir lesen davon gerade oder hören davon gerade im Morgengottesdienst. Durch die Offenbarung lesen wir dort und lesen zum Beispiel, haben gehört von diesen sieben Gemeinden, an die Jesus die Sendschreiben richtet. Und dass es dort so war, dass zum Beispiel die Handwerksinnungen, die Zünfte, die Bäcker und die Fleischer und die Gerber, die feierten regelmäßig Götzenfeste. Das waren Handwerksinnungsfeste, ja. Dort traf sich die Handwerksinnung im Götzentempel und aß das Götzenopferfleisch und dann gab es diese Unzucht und Ausschweifung. Ja, und wenn du Bäcker warst, du nahmst nicht daran teil, weil du plötzlich sagst, das mache ich nicht. Ich gehe nicht zu den anderen Zeltmachern mit und treibe diese Feste. Ich gehe nicht zu den anderen Bäckern mit und mache diese Feste. Dann hast du deinen Job nicht mehr ausüben können. Ja? Dann war es für dich vorbei. Oder wie die lokalen Synagogen, zum Beispiel in Sardes, die lokalen Synagogen Intrigen aufstellten, falsche Zeugen, die dazu führten, dass Christen ihr Leben verloren. Also was diese Leute, die das Markus-Evangelium zuerst lasen, sich fragten, wahrscheinlich in ihrem Leben ist, ich werde Christ, ich folge Jesus nach, ich folge seinem Befehl und ich erfahre nur, mir weht nur Wind ins Gesicht. Aber warum? Jesus ist doch mit mir im Boot. Warum tut er nichts? Warum nimmt er das nicht weg? Ist es ihm egal? Bin ich ihm egal? Kümmert es ihn nicht, wie es uns geht? Sieht er es nicht? Schläft Gott? Diese Geschichte zeigt, wer Christ wird, verlässt die flachen Ufer. Wer Menschen fischen will, der macht sich auf, bis ans Ende der Erde für Jesus zu gehen und Stürmen und Wellen, Angst und Gefahr zu trotzen. Wer Christ wird, der folgt einem Gott, der alle Gefahr und alles Leid auf sich nimmt, um ein einzelnes, und wenn es nur ein verlorenes Schaf ist, zu finden. Ich greife ein bisschen voraus. Im 5. Kapitel am Anfang kommt Jesus an, auf der anderen Seite in Perea, bei den Gadarenern. Und wisst ihr, was er dort ausführt? Wisst ihr, was das ganze Ergebnis seiner großen Reise über den See ist? Seine Gefahr, die die Jünger auf sich genommen haben? Ein einzelner, zerlumpter, dämonenverseuchter, heruntergekommener Bösewicht bekehrt sich. Und alle anderen schicken Jesus weg. All dieser Aufstand für ein einzelnes Schaf. All diese Gefahr, Lebensgefahr, Not und Leid und Elend für einen Menschen. Das ist der Kapitän, in dessen Boot du sitzt, wenn du Christ bist. So sehr liebt Gott die Welt. Und ich frage dich, bist du bereit, mit ihm zu segeln, und zwar ohne dich zu beschweren? Durch Wind und Wellen, mit müden Armen vom Rudern, aufgesprungenen Lippen von Salz und Sonne. Und der Kapitän sagt immer weiter, dort gibt es noch einen, den müssen wir retten. Bist du bereit, Teil so einer Crew zu sein, die es mit Tod und Teufel auf sich nimmt, die Nachtschichten macht, angetrieben von Liebe und dem Verlangen, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen? Bist du bereit für so unscheinbare Dinge wie eine lokale Gemeinde im Wohnzimmer oder für deine eigenen Kinder, deine Nachbarn, Ehefrau oder irgendeinen dahergelaufenen Passanten aus Basel Leid und Angst und Not auf dich zu nehmen um sie zu retten. Denn das ist das, was der Kapitän deines Lebens von dir will. Jesus hatte seinen Jüngern prophezeit, dass ihr Lebensweg ein schmaler Pfad sein würde. Im Griechischen heißt schmal Phlipsis, kommt vom Wort Phlipsis, ein Phlipsispfad. Und Phlipsis heißt nicht einfach nur ein enger Pfad, ein Pfad, der nicht besonders breit ist, sondern Phlipsis heißt Bedrängnis. Es ist ein bedrängter Pfad. Dieser Pfad ist deswegen klein, weil er bedrängt ist, wie von Felsen, die von links und rechts diesen Pfad verengen und verschmälern. Es ist ein Pfad der Probleme, der Stürme, der Bedrängnis. Und deswegen gehen ihn wenige. Bist du bereit? Ein Leben mit Jesus heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Auf Arbeit wird dir der Wind ins Gesicht schlagen, wenn du bekennst und bezeugst, dass du Christ bist. Daheim werden Überforderungen und Konflikte dich manchmal überbranden, wenn du deine Kinder nicht einfach machen lässt, was sie wollen, sondern sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehst. Die Entscheidung, deine Schulden abzubezahlen, ehrlich mit dem Finanzamt zu sein oder dein Geld für den Dienst am Reich Gottes zu investieren, mag dein Konto versenken. Oder wenn du dich aus Liebe zu den Verlorenen auf die Straßen von Basel begibst, um ein Traktat zu verteilen und das dir Todesfurcht einflößt. Das erwartet dich, denn du folgst einem Kapitän, der nichts verschont hat, um dich zu retten. Er wird auch dich nicht verschonen, andere zu retten. Aber wie gehen wir nun mit dieser Furcht um, die unser Leben mitprägen wird als Christen, die ein normaler Teil des Christenlebens ist, des Menschenfischerlebens ist? Das ist mein zweiter Punkt. In allen Problemen, die wir erfahren, in allen Stürmen, fürchte das Fürchtenswerte. In allen Problemen fürchte das Fürchtenswerte. Das bestimmende Gefühl der Jünger in diesem Sturm ist Furcht. Hört einmal hin, wie sie Jesus in ihrer Not ansprechen und spürt mal den Ärger, den Vorwurf, der damit schwingt, in Vers 38. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Tja, Jesus schläft. Wir sehen hier zum einen, dass er ganz Mensch war und seiner Menschennatur den Zoll zahlen musste. Nach Tagen, wo er Menschenmassen leerte, wo er nicht mehr zum Essen kam, weil sie ihn selbst im Haus verfolgten, nach einem vollen Tag der Predigt, wo selbst die letzten kleinen privaten Stunden davon gefüllt waren, dass er seinen Jüngern im stillen Kämmerlein auslegte, was seine Gleichnisse bedeuteten. 0,0 Privatsphäre, 0,0 Freizeit, Entspannung, alles ging drauf und Jesus übermannt der Schlaf. Er schläft so tief und fest, dass ein Rütteln und Schwanken des Schiffes macht ihn gar nicht mehr wach. Er schläft einfach durch. Und sein Schlaf erinnert dabei an den Bauern aus dem Gleichnis der wachsenden Saat, welches er am Tag zuvor gepredigt hatte. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Da ist ein Bauer, der sät und geht schlafen und die Saat wächst. Genau das gleiche passiert hier. Jesus, der Sämann des Wortes, schläft und nebenbei wächst die Saat, nämlich seine Jünger. Denn das, was seine Jünger erleben, ist nichts anderes als eine Lektion in Jüngerschaft. Es ist Wachstum, Reife. Die Lektion, die sie durchleben, heißt: Fürchte nichts, fürchte das wirklich Fürchtenswerte. Es sind Schmerzen, die sie durchleiden, aber es sind Wachstumsschmerzen. Das Pflänzchen bricht sich Bahn. Es ist wieder eine von diesen Situationen der Überforderung, welche sie prägen und vorbereiten wird auf weitaus gefährlichere Situationen. Wenn sie vor dem Hohen Rat Zeugnis geben müssen, sich verantworten müssen, wenn sie getötet, verachtet, bedroht werden für ihren Glauben. Am Tag haben sie das Wort gehört, jetzt in der Nacht müssen sie das Wort leben und daran glauben. Und wir sehen deutlich, dass dies eine Jüngerschaftserfahrung für sie ist. Am Ende der Nacht haben sie eine Sache gelernt, nämlich, dass sie noch viel zu lernen haben. Ja, sie sind mit Jesus im stillen Kämmerlein. Sie sind die Privilegierten, denen er die Geheimnisse des Reiches Gottes auslegt. Sie sind die Apostel. Sie sind die Insider. Aber am Ende dieser Nacht müssen sie sich fragen, Vers 41, wer ist denn dieser? Irgendwie haben wir noch gar nichts verstanden. Wer ist denn dieser? Es ist eine Nacht des Wachstums. Der Keimling bricht durch die Erdkruste und beginnt langsam das Licht zu sehen. Und Jesus' Schlaf ist das krasse Gegenteil der Reaktion der Jünger. Während sie in Furcht vergehen, schlummert er in jener Ruhe, die für seine Jünger erst in Vers 41 eintritt. Es ist die Ruhe des Glaubens, die selige Stille des Vertrauens. Das Wissen, mein Leben liegt in der Hand meines Gottes. Aber die Jünger sind genau das Gegenteil. Sie fürchten sich und ihre Furcht ist das, was ich mit euch jetzt näher betrachten möchte. Denn ihre Furcht ist mehr als einfach nur eine Emotion. Ihre Furcht sagt etwas über ihren Glauben aus. Das ist die Verbindung, die Jesus herstellt. Euer Glauben und eure Furcht hängen zusammen. In Vers 38 sagen sie, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Weißt du, deine Furcht sagt etwas über deinen Glauben aus. Das sagt ihnen Jesus deutlich, denn er sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, wie habt ihr keinen Glauben? In Vers 40. Diese beiden Dinge hängen zusammen, Glauben und Furcht. Und in ihrer Reaktion wird auch deutlich, deine Furcht, was auch immer sie ist, ist immer eine Anklage gegen Gott. Deine Furcht sagt nämlich entweder, Gott, du siehst nicht, wie es mir geht, du bist nicht allwissend. Oder Gott, du siehst es zwar, aber du kannst nichts tun, denn du bist nicht allmächtig. Oder, und ich glaube, das ist das Häufigste, Gott, ich bin dir egal. Du kümmerst dich nicht. Da gibt es große Leute und andere, um die kümmerst du dich, aber um mich kümmerst du dich nicht. Ich rutsch dir durch. Ich bin es nicht wert. Aber wisst ihr, was das sagt? Das sagt Gott, du bist nicht allgütig. Furcht ist immer eine Infragestellung Gottes. Furcht macht Gott entweder zu einem Winzling oder zu einem Bösewicht. Furcht sagt, du kannst mir nicht helfen oder ich bin dir egal. Schaut mal, was die Furcht den Jüngern einflüstert. Sie flüstert ihnen ein, Gott, es ist egal, ob du verdirbst. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Gott hat seinen Sohn geschickt, der mit ihnen auf diesem See ist, aus einem einzigen Grund, nämlich sie zu erretten. Es ist die Schlange, die Lüge, der Satan selbst, der Gott anzweifelt, wie er es von Anfang an tat. Verstehe mich nicht falsch. Furcht ist eine gute und natürliche Reaktion des Menschen auf Gefahr. Man fürchtet sich, wenn ein Auto auf einen zukommt und dann springt man zur Seite oder wenn man an einer steilen, hohen Wand klettert, klammert man sich ans Seil. Aber Furcht sagt etwas aus über unseren Glauben. Ein einsames Schaf in der Wildnis wird sich vor jedem Rascheln fürchten. Ein Schaf in den Armen des Schäfers, des Hirten, wird sich vor nichts fürchten. Ein Kind, das plötzlich merkt, ich bin mitten in Basel ganz allein, wird einfach Furcht vor allem haben. Es wird in Tränen ausbrechen. Da kann selbst die liebe Oma kommen und es nicht trösten. Es wird Angst vor allem haben. Aber ein Kind an der Hand des Vaters wird vor nichts Angst haben. Denn es weiß, mein Vater ist da. Furcht sagt etwas über unseren Glauben aus. Die Jünger verstehen noch nicht, wer Jesus ist. Wer ist dieser? Ist ihre Frage. Und so sollte auch für uns es eine Lektion sein. Wenn wir glauben, wenn wir Christus bekennen, unsere Furcht ist eine Anklage gegen ihn. Und das sollte uns dazu reizen, diese Furcht für das anzunehmen, was sie ist, nämlich für eine geistliche Herausforderung. Nicht nur als eine biologische Reaktion wie Hunger. Aber ist Furcht nun schlecht? Nein, keinesfalls, denn ich habe meinen zweiten Punkt nicht genannt, fürchte dich nicht. Denn fürchte dich nicht ist richtig, aber es ist nur die eine Seite der Wahrheit. Die ganze Seite der Wahrheit heißt, in allen Problemen fürchte das Fürchtenswerte. Der Punkt dieser Geschichte ist nicht an die Christen zur Zeit des Markus, Furcht ist Quatsch, ein Christ fürchtet sich nicht, sondern fürchte das wirklich Fürchtenswerte. Denn die Jünger haben am Ende der Geschichte mehr Furcht als vorher. In Vers 41 lesen wir, sie gerieten in große Furcht. Diese Geschichte lehrt nicht, Jesus kommt und die Furcht ist vorbei. Sondern diese Geschichte lehrt, wenn Jesus kommt, dann tritt große Furcht ein. Die Furcht vor dem Sturm weicht der Furcht vor dem Gottmenschen Jesus. Der Punkt dieser Geschichte ist, nicht Jesus kommt in dein Leben und deine Furcht vergeht. Das ist zwar wahr, aber es geht tiefer. Jesus kommt in dein Leben und lehrt dich, was das wirklich Fürchtenswerte ist. Er verändert deinen Blick weg vom Sturm auf ihn hin. Weg von der Furcht vor den Dingen dieser Welt hin zur Furcht vor Gott, der Gottesfurcht. In Matthäus 10, Vers 28 formuliert es Jesus so: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Der Punkt dieser Geschichte ist, fürchte nicht Stürme, nicht Menschen, nicht Krankheit und Tod, sondern fürchte Gott. Denn wer Gott fürchtet, muss nichts anderes mehr fürchten. Wenn Gott deine Sorge ist, dann muss nichts mehr deine Sorge sein. Das Kind auf dem Schoß des Vaters muss nur eines fürchten, nämlich dass es den Vater nicht betrübt, dass er sich vom Vater nicht entfernt. Das Schaf in den Armen des Hirten muss sich vor nichts mehr fürchten, außer nur vom Hirten wegzulaufen, zu weit, dass es ihn nicht mehr sieht, nicht mehr hört, dass er ihn nicht mehr schützen kann. Dann kann ihm kein Wolf etwas tun. Deswegen nimm diesen Punkt mit aus dieser Geschichte. In allen Problemen fürchte das Fürchtenswerte. Frage dich, wovor genau fürchte ich mich? Welches Verhalten provoziert diese Furcht in mir? Und wie bewertet Gott diese Furcht und mein Verhalten? Fürchte dich nicht ist das häufigste Gebot der Bibel. Doch was Gott stets meinte ist, fürchte dich nicht vor dem, was nicht fürchtenswert ist. Zu Mose sagte er, fürchte dich nicht vor Pharao, fürchte mich. Zu Josua sagte er, fürchte nicht die Kanaaniter, fürchte mich. Gideon, fürchte nicht die moabitische Übermacht, fürchte mich. Elia, Hesekiel, Jesaja, Maria, Zacharias, Petrus, Paulus, Johannes, ihnen allen sagte Gott diesen Satz, fürchte dich nicht. Vor was? Vor bösen Königen, falschen Propheten, Engeln, Erscheinungen, eurer Sünde, Leid und Not, sondern fürchtet mich. Hier ist der Punkt. Deine Furcht ist keine neutrale Emotion. Sie ist Teil deiner Anbetung. Sie ist dein unbewusstes Statement. Hier lauert die wahre Gefahr meines Lebens. Hier muss ich aufpassen. Hier muss ich achtsam sein. Ein Vater, dessen furchtsame Gedanken um nichts kreisen als um sein Auto, sein Konto oder die Gesundheit seines Kindes, der bekennt, dass dort die wahre Gefahr seines Lebens liegt. Sein Auto mag sein Glück sein, sein Konto sein Schutz und sein Kind sein Lebensprojekt. Und er vergisst, dass alle drei Dinge Geschenke Gottes sind und sein Eigentum und sein Projekt. Horizontale Furcht muss vertikaler Furcht weichen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hiob. Hiob wird als rechtschaffener und untadeliger Mann bezeichnet, der Gott fürchtete, Hiob 1,1. Hiob war Familienvater. Er hatte viele Söhne und Töchter und er sorgte sich um sie. Die Gesundheit und die geistliche Gesundheit seiner Kinder lag ihm am Herzen. Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt haben und sich in ihren Herzen von Gott losgesagt haben. Das war seine Sorge. Seine Sorge war, dass seine Kinder nicht mit Gott wandeln. Zu was führte ihn das? Dazu, dass er versuchte, mit Gesetzen Micromanagement zu betreiben? Dazu, dass er an nichts anderes dachte als an seine Kinder? Nein. Jeden Morgen stand er früh auf und brachte Brandopfer für jeden von ihnen dar. Hiobs Sorge für seine Kinder war untergeordnet vor der Sorge gegenüber Gott. Gottesfurcht war das, was ihn kennzeichnete. Hiobs erste Sorge galt Gott, den er mit seinen Opfern für seine Kinder um Vergebung bat. Hiob war ein sorgender Familienvater, aber er wusste, dass alles in Gottes Hand liegt. Wenn Gott nicht seine Kinder beschützt, wenn Gott nicht seinen Kindern vergibt, wenn er nicht im Gebet diese Dinge durchringt, kann er sie auch nicht schützen. Seine erste Sorge galt Gott. Hiob fürchtete das wahrhaft Fürchtenswerte. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt, nämlich Jesus und Allmacht Jesus Liebe und Allmacht vertreiben alle Furcht. Jesus Liebe und Allmacht vertreiben alle Furcht. Das Bild der Jünger von Jesus wurde in dieser Nacht durchgerüttelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn alles, was sie sahen, war ein müder Mann auf einem Kissen, der so erschöpft war, dass ihn selbst ein Sturm nicht mehr aufweckte. Sie sahen Jesus in seiner ganzen Menschlichkeit, aber erlebten ihn als Gott des Himmels und der Erden. Sie kannten Jesus als moralischen Lehrer, als Dämonenaustreiber, Wunderheiler, kurz gesagt als geistliche Autorität. Aber hier waren echte Probleme, Fischerprobleme, erdige, handfeste Probleme. Hier ging es nicht um Moral und Sabbatfragen und Sündenvergebung, um Fasten und Heilen und Predigen. Hier ging es um profane Probleme des alltäglichen Lebens, um Stürme, Schiffe, Wellen und die Frage, wie voll kann ein Boot werden, bis es kippt. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, ich habe so andere Probleme als die vielen frommen Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Jesus ist und brauche ihn auch nicht, denn meine Probleme sind nicht irgendwie so geistliche Wolkenprobleme, sondern ich habe echte Probleme. Wie kriege ich als alleinerziehende Mutter meine Kinder durch? Wo finde ich einen neuen Job? Wie kriege ich meine Medikamentenabhängigkeit weg? Wie finde ich Freunde in meiner neuen Schulklasse? Wie kann ich schön sein? Das sind meine Probleme. Aber weißt du, das, was die Jünger durchlebten an dieser Nacht, war genau dieser Schock. Dieser Schock, dass dieser Morallehrer Jesus mit diesen erdigen, echten Problemen zu tun hat. In Vers 41 lesen wir, sie gerieten in große Furcht, sprachen, wer ist denn dieser, dass auch Wind und See ihm gehorsam sind? Ihr Schock war, dass Jesus auch über diese ganz, ungeistlichen Probleme Herr ist. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Weißt du, es gibt ein anderes Buch in der Bibel, wo etwas ganz Ähnliches passiert wie hier. Eine ganz ähnliche Geschichte. Menschen sind in einem Boot und ein todbringender Sturm bricht los. Es ist die Geschichte des Propheten Jona, der vor Gott wegrennen wollte. Und Gott schickt einen Sturm und zwingt die Matrosen, diesen sündigen, entlaufenen Propheten über Bord zu schmeißen. Und dann, als sie das gemacht haben, wird die See ruhig, Stille tritt ein, sie sind gerettet. Da ist so viel ähnlich wie bei Jesus und den Jüngern in dieser Geschichte, doch es gibt einen großen Unterschied. Im Boot, hier, schläft nicht einer, der der Grund des Sturms ist, sondern die Lösung des Sturms. Jesus ist nicht wie Jona, er ist kein Prophet, dessen Sünde vor Gott gekommen ist und den Gott zurechtweisen muss. Jesus muss nicht von Gott vor dem Sturm gerettet werden, denn er ist es, der den Sturm durch die Macht seines Wortes in die Schranken weist. Er ist der Gott, der den Sturm auf Jonas Schiff warf. Er ist der Gott, der den Sturm stillte, damals und auch heute in deinem Leben. Für einen kleinen Moment fällt die menschliche Hülle des ewigen Gotteswortes ab. Und die Jünger erhaschen einen Blick auf den wahren Jesus, auf den Jesus, vor dessen Angesicht einst die Erde entfliehen wird, vor dessen Angesicht wir alle erscheinen werden, jenen Jesus, der jetzt in den Himmeln sitzt, Thron zur Rechten Gottes, Herr ist über alles, über dein Leben und mein Leben, über deine Probleme und meine Probleme, dem nichts und niemand und irgendein Detail unseres Lebens entreißen kann. Könnten wir Jesus so sehen, wie ihn Johannes sah in der Offenbarung. Er beschreibt ihn so: Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und in seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Wovor würdest du dich noch fürchten, wenn dieser Gott auf deiner Seite wäre? Welche Sorge bliebe dir noch, außer die Sorge, von ihm zu weit wegzugehen, wie ein Schaf von seinem Hirten? Wenn dieser Gott für dich ist, wer kann dann noch wider dich sein? Und was in deinem Leben kann dieser Gott nicht zum Besten wenden? Kann so ein Gott eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern versorgen? Kann so ein Gott einen Menschen aus einer Sucht befreien? Aber du denkst vielleicht, ja, können schon. Aber will er denn? Bin ich so einem großen, furchtgebietenden Gott nicht zu klein und unbedeutend? Was gehe ich ihn denn an? Was kümmere ich ihn? Ich bin kein toller Superchrist. Und meine Probleme, die habe ich mir selbst eingebrockt. Da habe ich einen Haufen Zeug am Bein, vor dem ich schamrot werde. Das ist ja alles meine Schuld. Was will so ein Jesus mit mir? Besorge dich nicht, sondern schau, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Sie kommen zu ihm und rufen ihm zu: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig und werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Der Sturm rüttelt das Boot, schleudert es von links nach rechts. Für einen Sturm steht Jesus nicht auf. Doch da kommt einer seiner Jünger, angstvoll, fürchtend, kleingläubig, zugegeben, gescheitert. Saß eben noch in der Predigt und hat gehört, dass Gott seine Saat beschützt. Und jetzt kapiert er das nicht und wendet es nicht an. Alles ist vergessen und stattdessen kommt dieser furchtsame, kleingläubige Jünger zu Jesus und pflaumt ihn an in seinem ganzen Unglauben, wirft ihm vor: Du kümmerst dich nicht, dass ich verderbe. Und was tut Jesus? Er erfüllt die Bitte dieses frechen Jüngers. Er erfüllt die Bitte dieses Kleingläubigen. Er steht auf wie ein Diener und tut, was ihn sein Jünger bittet. Und er bedroht nicht den Jünger und sagt: Was fällt dir ein? Hast du keine Ohren zu hören, keine Augen zu sehen? Du Wurm, du Nichts, du Idiot. Was wagst du es, den Herrn der Welt zu stören? Kapierst du überhaupt nichts? Bin gekommen, euch zu retten. Nein, sondern er steht auf wie ein Diener und bedroht nur einen, nämlich den Sturm. Diesen weist er in seine Schranken, so wie er die Dämonen zur Stille zwang. Er spricht mit seinem Geschöpf, dem Sturm: Verstumme. Und ist das nicht das Wesen, das wir auch im Psalm 107 heute gelesen haben? Der Psalm 107, so ein Psalm, wo es immer wieder darum geht: Ah, sie bekamen Gutes von Gott und sie fielen ab von ihm. Und dann riefen sie wieder zu ihm, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte, strauchelten sie und niemand half ihnen. Und dann, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Und immer wieder wiederholt sich die gleiche Leier. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn und er errettete sie aus ihren Ängsten. Menschen verbocken's, aber Menschen kommen zu Gott und er erhört sie und hilft ihnen. Allmacht und Liebe sprechen aus diesen Versen. Allmacht und Liebe sprechen auch zu dir. Dieser Jesus ist Herr deines Lebens. Erkenne ihn an. Dieser Jesus ist Herr deines Lebens, der sich zum Diener deiner Bedürfnisse macht. Erkenne ihn an. Die Allmacht und Liebe Jesu, seine Demut und Geduld mit seinen Jüngern, diese gilt auch dir. Er wird dich nicht wegschicken, wenn du zu ihm kommst, auch wenn deine Sünden blutrot sind. Steige mit ihm ins Boot, das deine Rettung ist, deine Arche Noah. Auch dieses Boot wird von Stürmen geschüttelt werden. Aber du wirst in den Stürmen deines Lebens Folgendes erfahren, was auch die Jünger lernten. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.